euch weiterhin eine sichere Fahrt.
Die Nachrichten von SRF um 8 Uhr mit Corinna Heinzmann. Milliardenverluste an der Börse. Die neuen Zölle der US-Regierung belasten die Aktien von großen US-Firmen. Dann Milliardeninvestitionen der EU. Die Europäische Union will stärker mit zentralasiatischen Ländern zusammenarbeiten. Und Forschende warnen, beim Mpox-Virus bestehe das Risiko einer Pandemie. Das Wetter heute sonnig und am Nachmittag warm. -5,5%. So hat für den Dow Jones Index in New York die Börsenwoche geendet. Hintergrund ist die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Solch hohe Verluste gab es für die wichtigsten börsenkotierten US-Unternehmen zuletzt zu Beginn der Corona-Pandemie. Dominik Brandt.
Über die ganze Woche gesehen verlor der Dow Jones rund 8%. Zuerst ging es am Donnerstag nach der Ankündigung Trumps bergab, auf nahezu alle importierten Güter Zölle zu erheben. Am Freitag reagierte die Börse dann noch stärker, unter anderem wegen Gegenmaßnahmen Chinas. Das Land verhängte seinerseits Zölle auf US-Produkte. Besonders unter Druck waren die Aktien der großen US-Chip-Hersteller und Technologiefirmen. Apple zum Beispiel verlor innerhalb zweier Tage mehr als 500 Milliarden Dollar an Börsenwert. Präsident Trump äußerte sich mit kurzen Nachrichten auf seiner Social-Media-Plattform. Große Unternehmen machten sich keine Sorgen über die Zölle, denn, so Trump, «they know they are here to stay», also sie wüssten, sie seien hier, um zu bleiben. Und in einer weiteren Nachricht schrieb Trump, nur die Schwachen würden scheitern.
Ein Teil der Zölle, die US-Präsident Donald Trump am vergangenen Mittwoch angekündigt hatte, sind nun in Kraft. Es handelt sich dabei um die pauschalen Zölle in Höhe von 10% auf Waren aus fast allen Ländern. Die abgestuften Zölle, welche für Länder gelten, mit denen die USA aus Sicht der US-Regierung ein besonders hohes Handelsdefizit haben, treten am 9. April in Kraft. Dann sollen auch die Zölle von mehr als 30% für Waren aus der Schweiz gelten. Noch gibt es Ausnahmen, beispielsweise für Arzneimittel, Halbleiter oder bestimmte kritische Mineralien. Trump hat gestern allerdings angekündigt, dass auch für derartige Waren künftig höhere Zölle gelten könnten. Die Europäische Union will künftig enger mit 5 zentralasiatischen Staaten zusammenarbeiten, darunter Usbekistan, Kirgisistan und Turkmenistan. Das haben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa mit den Präsidenten der zentralasiatischen Staaten beschlossen, bei einem Treffen in Usbekistan. Verstärkt werden soll die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel und Investitionen. Die EU kündigte an, 12 Milliarden Euro in der Region zu investieren. Kommen soll das Geld aus der sogenannten Global Gateway-Initiative. Diese sieht Investitionen in die Infrastruktur von Schwellen- und Entwicklungsländern vor. Damit will die EU auch ihren globalen Einfluss ausbauen. Nach mehreren Ausbrüchen auch in Europa in den vergangenen Jahren ist die Situation rund um Mpox, früher Affenpocken genannt, etwas in den Hintergrund gerückt. Doch vor einem leichtfertigen Umgang mit dem Mpox-Virus warnt die Wissenschaft. In einem Fachmagazin schreiben nun ein britisches Forscherduo, im Zusammenhang mit dem Mpox-Virus gäbe es Hinweise auf ein hohes Epidemie- oder sogar Pandemierisiko. Aktuell gibt es in Afrika Ausbrüche mit 4 Varianten des Erregers. Die aktuell kursierenden Mpox-Varianten werden überwiegend durch engen Körperkontakt von Mensch zu Mensch übertragen. Die Bekämpfung von Mpox müsse auf der globalen Gesundheitsagenda nach oben rücken, schreiben die Wissenschaftler. So brauche es dringend eine bessere Überwachung und mehr lokale und regionale Kapazitäten, um beispielsweise Impfstoffe zu produzieren. Das Schweizer Radio und Fernsehen hat nicht über die Protokolle des Corona-Krisenstabs am deutschen Robert-Koch-Institut RKI berichtet und damit das Vielfaltsgebot verletzt. Zu diesem Schluss kommt eine Mehrheit der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen UBI. Sie hat eine entsprechende Beschwerde gutgeheißen. Dass SRF nicht über die in den RKI-Protokollen enthaltenen Vorgänge berichtet habe, sei programmrechtswidrig, schreibt die UBI. Der Verzicht auf eine Berichterstattung habe zu einer Unausgewogenheit in der Berichterstattung bezüglich der Aufarbeitung der Corona-Pandemie im relevanten Zeitraum geführt. Dann zum Fußball und der Nations League der Frauen. Die Schweizerinnen haben am Abend in St. Gallen gegen Frankreich verloren mit 0:2. Die Börsendaten von SIX. Der Dow Jones Index in New York hat 5,5% verloren. Der Euro wird zu 94,33 Rappen gehandelt und der Dollar zu 86,06 Rappen. Soweit die Meldungen. Fehlt noch der Blick aufs Wetter. Heute scheint meist die Sonne. Am Nachmittag wird es 19 bis 23 Grad warm. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Patrick Seiler.
Eis am Morgen. Sport.
Mit dem Silvan Schweizer am Mikrofon und der Übersicht, was so gelaufen ist an der Curling-WM zu Kanada, hat das Schweizer Team die letzten beiden Spiele von der Vorrunde gehabt und beide gewonnen. Gegen Tschechien ist es ultra spannend worden. Im 10. End hat der letzte Stein von Benoit Schwarz van Berkel entschieden. Er hat aus einem 4:5 ein 6:5 gemacht. Einfacher ist es dann zum Abschluss gegen Südkorea gelaufen. Dort hat ein 9:5 Erfolg rausgeschaut. Damit beendet die Schweizer die Vorrunde auf dem Platz 2 und sind direkt für den Halbfinal qualifiziert. Erfolgreich ist auch der Springreiter Martin Fuchs unterwegs. Beim Weltcup-Final zu Basel gönnt der Ostschweizer auf seinem Wallach Leone Jay, die zweite von 4 Prüfungen. Im Stechen hat er volles Risiko genommen und mit rund 40 Sekunden die beste Zeit aufgestellt. Damit ist der Gesamtsieg in Griffnähe. Der Martin Fuchs liegt zu Halbzeit hinter dem Franzosen Julien Epaillard auf Platz 2. Weniger erfolgreich der Auftritt von der Schweizer Fußballerinnen in der Nations League gegen Frankreich. Wir haben es gerade gehört in den Nachrichten. 0:2 verlieren das Heimspiel St. Gallen. Eine anstrengende Geschichte. Stellvertretend Kapitänin Lia Welti.
Frankreich hat sehr viel den Ball gehabt. Wir mussten sehr viel defensiv arbeiten und dann Kraft nicht wirklich mit dem Ball. Die Räume nicht gesehen, die Läufe nicht mehr machen. Es war einfach unglaublich hart. Ich weiß nicht, ob das voll so aussah, aber es auf dem Platz stand, war sehr, sehr schwierig.
Die nächste Chance, um es besser zu machen, hat das Team von der Pia Sundhage am Dienstag, dann auswärts in Island. Wir bleiben gerade noch beim Fußball. In der Bundesliga hat der FC Bayern einen nächsten Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. In der 28. Runde gewinnen sie das Derby beim FC Augsburg 3:1. Und da hat ein Schweizer eine zweifelhafte Rolle gehabt. Cedric Cesiger hat nach einer Stunde beim Stand von 1:1 eine gelb-rote Karte kassiert. Augsburg also nur noch das 10. Und nur gerade eine Minute später haben das Bayern ausgenutzt zum Führungstreffer vom Harry Kane. Bayern hat damit schon 9 Punkte Vorsprung auf das zweitplatzierte Leverkusen, allerdings auch noch ein Spiel mehr gemacht. Und dann noch etwas Historisches. Der Alexander Ovechkin, Hockeyspieler bei Washington, hat in der Nacht auf heute beim Sieg gegen Chicago 2 Goal geschossen. Mit total 894 Goal in der NHL egalisiert der Russe damit den Rekord vom legendären Wayne Gretzky. Der war selber auch im Stadion und hat das miterlebt. Und der Ovechkin und der Gretzky sind dann auch noch an einer gemeinsamen Medienkonferenz auftreten.
Trend. Wirtschaft im Fokus.
Die Schweiz diskutiert über eine Erbschaftssteuer und das nicht zum ersten Mal. Alle paar Jahre kommt das Thema wieder auf den Tisch. Was würde eine schweizweite Erbschaftssteuer bringen? Viel, sagt der Ökonom, der durchgerechnet hat, was an Erbschaften und Schenkungen zusammenkommt dieses Jahr.
2025 knacken wir wahrscheinlich die 100 Milliarden Grenze. Das ist mehr als die gesamten Ausgaben des Bundes. Das sind schon enorme Summen, um die es hier geht.
Rund 100 Milliarden zu besteuern, das würde dem Bund eine Menge Geld einbringen. Aber was würde das für diejenigen bedeuten, die das bezahlen müssen? Etwa zum Satz von 50%, wie es aktuell die Juso-Initiative fordert.
50% ist eine Enteignung. Das macht jedes Unternehmen kaputt,
sagt die Chefin eines Familienunternehmens. Sie ist nicht grundsätzlich gegen eine Erbschaftssteuer, aber was derzeit diskutiert werde, sei überrissen. Die Meinungen gehen weit auseinander. Die einen wollen den Reichtum stärker besteuern, die anderen warnen, das würde Millionen Erben und vor allem deren Firmen ins Ausland vertreiben. Eine nationale Erbschaftssteuer, Fluch oder Segen, darum geht's heute im Trend. Mein Name Jan Baumann und bei mir ist Kollegin Susanne Schmugge. Susanne Schmugge, bald wird wieder abgestimmt über eine nationale Erbschaftssteuer. Prominente Unternehmer drohen bereits öffentlich mit ihrem Wegzug aus der Schweiz. Große Aufregung.
Ja, das Thema beschäftigt, besonders die Unternehmen. Also die aktuelle Initiative für eine Erbschaftssteuer, die ist auch ziemlich radikal, 50% bei einem Nachlass oberhalb von 50 Millionen Franken. Da geht's dann schon, besonders für KMU, da geht's dann schon ans Eingemachte.
Lass uns zuerst mal diese Perspektive anschauen, bevor wir über das große Ganze sprechen. Ein Unternehmen, das betroffen wäre, ist die Merbag, ein Familienunternehmen im Autohandel, die größte Mercedes-Händlerin in der Schweiz.
Geführt wird dieses Unternehmen in dritter Generation von Karin Stüber. Hauptsitz ist im zürcherischen Schlieren, großes Gebäude in der Gewerbezone. Unten, da sind die Ausstellungsräume für die Wagen und oben, weit oben im fünften Stock, dann das Büro der Chefin.
Und du hast sie dort besucht.
Grüezi Frau Stüber.
Grüezi Frau Schmugge und willkommen bei uns.
Schönes Büro, so übers Eck. Ist das immer schon das Chefbüro gewesen?
Also es war das Büro von meinem Vater gewesen, bevor ich da angefangen habe, und vorher das Büro von meinem Grossvater. Also ich habe das schon gekannt, wo da noch ein Teppich gelegen ist und dunkles Teppich, wie man es damals halt so hatte in den 70er Jahren.
Seither hat sich viel getan beim Unternehmen. Mittlerweile macht die Merbag rund 2 Milliarden Franken Umsatz und hat in der Schweiz 1400 Angestellte. Ja, und in den letzten Jahren hat die Merbag auch Mercedes-Händler und Garagen im europäischen Ausland übernommen. Die Familie hinter der Erfolgsgeschichte, die Stübers, sie steht auf der Bilanzliste der 300 Reichsten in der Schweiz. Mit einem geschätzten Vermögen von 1 bis 1,5 Milliarden Franken. Darum habe ich Karin Stüber, sie ist Verwaltungsratspräsidentin des Unternehmens, ich habe sie natürlich auf die Erbschaftssteuerinitiative der JUSO angesprochen. Diese Initiative, über die schon so viel geschrieben und gestritten wurde. Ob die auch bei den Stübers für Diskussionen und Aufregung sorgt.
Ja, natürlich schon. Also
und sie hat mir dann erläutert, was es für sie konkret bedeuten würde.
Wenn so etwas käme mit 50%, das würde ja heissen, dass man quasi 50% vom Unternehmenswert, wenn man jetzt mal den Rest vom Vermögen beiseite lässt, müsste man an Steuern zahlen. Und das heisst natürlich, also entweder man muss die Hälfte vom Unternehmen verkaufen, wenn man einen Käufer findet. Das heisst aber auch, dann nimmt man sich einen anderen Eigentümer und jemanden, der mitentscheidet, rein, oder? Das will man vielleicht eher nicht. Und die andere Variante ist, man muss es aus der Firma als Dividende ausschütten. Jetzt hat natürlich keine Firma die Hälfte von ihrem Wert an Cash rumliegen. Das heisst, man müsste dann quasi die Hälfte der Assets der Firma verkaufen. Also wir müssten sagen, wir die Hälfte von unseren Garagen verkaufen und uns quasi auf die Hälfte schrumpfen, damit man das ausschütten kann. Und jede Ausschüttung wird ja auch besteuert. Das heisst, es wäre dann eben noch mehr.
Und natürlich habe ich auch die Gretchenfrage gestellt. Würden Sie, Frau Stüber, würden Sie gehen, wenn die Initiative käme?
Ich muss jetzt sagen, für mich persönlich im Moment wäre es keine Option, weil eben ich habe mein Büro hier in Schlieren, ich wette die Firma auch weiterführen und das ist aus dem Ausland das schwierig. Aber wenn man dann einmal aufhört zu arbeiten, könnte ich mir das schon vorstellen. Also auch mein Vater hat schon davon geredet, wenn das Unternehmen so gefährdet wäre, würde er gehen. Also meine Eltern haben seit über 20 Jahren einen zweiten Wohnsitz in Wien und fühlen sich dort sehr wohl. Also das wäre sicher eine Option. Ja, also man müsste sich das dann schon überlegen.
Also die Autohändlerin Karin Stüber spricht im Konjunktiv. Heißt das, sie vertraut darauf, dass die Initiative nicht durchkommt?
Ja, vielleicht. Viel wichtiger scheint mir aber, die Stübers, die haben eben längst vorgesorgt. Es gab nämlich vor 10 Jahren schon mal eine Initiative für die Einführung einer nationalen Erbschaftssteuer.
Wir haben das eben dort schon diskutiert und wir haben dort schon gehandelt. Also es hat ja damals eine Rückwirkungsklausel gegeben. Man hat, wenn schon, müssen vorher, ziemlich weit vorher handeln, vor dem 1. Januar 2012. Und wir haben dort schon eben versucht, unser Unternehmen zu schützen, indem meine Eltern uns Kind die ganzen Unternehmensanteile bereits überschrieben haben.
Immer wenn in der Schweiz eine Erbschaftssteuer diskutiert wird, immer dann hören vermögende und Unternehmerfamilien, die viel zu vererben haben, genau hin. Und sie überlegen, wie sie reagieren sollen. Die Stübers haben schon vor 10 Jahren oder vor über 10 Jahren reagiert bei der letzten Erbschaftssteuerinitiative. Dieses Mal, Susanne, nur kurz, was fordert die neue Initiative der JUSO genau?
Ja, also sie will, wie gesagt, Erbschaften ab 50 Millionen Franken zu 50% besteuern. Das Geld würde dann an den Bund und die Kantone gehen und es müsste für den Klimaschutz eingesetzt werden.
Stichwort Bund und Kantone. Steuern sind in der Schweiz hauptsächlich Sache der Kantone.
Ja.
Und wie passt das nun bei den Erbschaftssteuern auf Bundesebene ins Bild?
Also heute ist es so, dass eigentlich kaum noch ein Kanton die direkten Nachkommen, also Ehegatten oder Kinder, bei Erbschaften besteuert. Das war aber mal so. Und dann so um die Jahrtausendwende hat dann ein Kanton nach dem anderen Erbschaftssteuern für direkte Nachkommen abgeschafft. Ja, das war so eine richtige Welle, die ging von Ost nach West. Und das schlagende Argument damals war eigentlich immer, wenn der Nachbarkanton das macht, dann müssen wir es auch machen, weil die Reichen sonst wegziehen.
Ja, das ist das Argument vom kantonalen Steuerwettbewerb. Jetzt geht's aber um eine nationale Erbschaftssteuer. Was weiß man denn von den potenziell Betroffenen? Was überlegen sich die? Also mal abgesehen von den Unternehmerpromis wie Peter Spuhler von Stadlerrail, der sich ja bereits öffentlich geäußert hat und mit dem Wegzug gedroht hat.
Genau mit dieser Frage, um das Ganze ein bisschen zu objektivieren, bin ich zu einem Erbrechtsspezialisten, der heißt Balz Hösli, und er berät als Fachanwalt für Erbrecht eben viele Vermögende in der Schweiz, Unternehmer, Unternehmerinnen, aber auch einfach sonst reiche Erben. Und bei diesen Leuten sei es schon klar ein Thema, sagt er.
Ich habe verschiedene Klienten, die sich bei mir erkundigt haben über: Sollen wir sofort wegziehen oder sollen wir warten, bis die Erbschaftssteuerinitiative durch ist? Mein Rat ist klar, wartet jetzt einmal ab, was die Volksabstimmung bringt, und danach habt ihr immer noch genügend Zeit, euch zu entscheiden. Meistens sind das ja Leute, also ich spreche jetzt wirklich von den Superreichen, ich spreche nicht von den Schweizer KMU. Die Superreichen, die haben meistens Vermögenswerte auf der ganzen Welt und sind entsprechend flexibel, sich auch mit ihrem Lebensmittelpunkt zu bewegen.
Also der Experte, der spricht hier von den Superreichen, die mobil sind mit ihrem Vermögen. Jetzt geht's aber auch um die Erben, die ihre Firma hier haben, die in der Schweiz verwurzelt sind. Was sagen dann die?
Naja, also die grundsätzliche Frage, die ist doch: Wie besteuert man geschickt? Also so, dass die Gesellschaft von den Vermögenden und diesen Superreichen profitiert, diese Leute aber nicht vertreibt durch zu hohe Besteuerung.
Ja, diese Befürchtung ist nicht ganz unbegründet.
Das ist Marius Brühlhardt, die Adresse, wenn es um solche Fragen geht. Er forscht an der Uni Lausanne nämlich schon lange dazu. Er weiß so ziemlich alles zum Thema Erbschaften, auch zur optimalen Ausgestaltung einer Erbschaftssteuer. Als ich ihn zum Gespräch getroffen habe, da ging es aber auch um ganz Grundsätzliches. Zum Beispiel um die Frage, warum immer wieder so heftig um Erbschaftssteuern gestritten wird.
Das Grunddilemma ist eigentlich ein Dilemma zwischen Ökonomie und Psychologie. Weil aus der rein ökonomischen Sicht ist die Erbschaftssteuer eigentlich eine der besten Steuern überhaupt, weil sie belangt leistungsfreies Einkommen, ein bisschen vergleichbar mit einem Lottogewinn. Und trotzdem sehen wir in der öffentlichen Debatte, dass Erbschaftssteuer in der Bevölkerung einfach sehr unbeliebt sind. Für viele Leute scheint der Erbgang ein intimer Vorgang zu sein innerhalb der engsten Familie. Da will ich, auch wenn ich selbst nicht mal unbedingt betroffen bin, aber da will ich nicht, dass der Staat sich in irgendeiner Form einmischt. Solche Wortmeldungen und Kommentare hört man immer, wenn man über Erbschaftssteuern spricht. Und deshalb hat diese Steuer einfach rein demokratiepolitisch immer einen schweren Stand, und die Argumente müssen schon sehr stark sein, damit Mehrheiten zu gewinnen sind.
Erbschaftssteuern, die haben ja zwei Elemente: die Höhe des Vermögens, ab welcher dann ein Nachlass besteuert werden soll, und die eigentliche Höhe der Steuer, also quasi der Prozentsatz. Jetzt aus Ihrer Sicht, was wäre denn für eine Gesellschaft die ideale Kombination?
Es kommt eben aufs Ziel drauf an. Wenn man das Gerechtigkeitsziel verfolgt, wo man einfach sagt, die großen Erbschaften, das ist per se ungerecht und da muss man ein bisschen umverteilen, dann wäre die Logik, dass man einen möglichst hohen Freibetrag ansetzt und dann einen sehr hohen Steuersatz auf diese ganz großen Beträge. Wenn man hingegen ein Finanzziel anstrebt, also ihr pragmatisch sagt, okay, das gibt uns eine Möglichkeit, Einnahmen zu generieren, die wirtschaftlich weniger schmerzhaft sind als andere Steuerarten, dann würde man eigentlich den Freibetrag eher tiefer ansetzen, aber auch den Satz dann natürlich viel moderater ausgestalten, damit man diese Umgehungsanstrengungen eben nicht befeuert.
Das würde dann mehr Leute treffen, aber weniger hart.
Genau, mehr Leute und weniger hart. Und man will ja in der Steuertheorie immer darauf achten, dass man mit Steuern möglichst wenig das Verhalten der Leute beeinflusst. Also eine Steuer soll möglichst neutral ausgestaltet sein, so dass die Leute ihre wirtschaftlichen Entscheidungen treffen, als wenn es die Steuer nicht gäbe. Und deshalb ist eine Faustregel, dass man möglichst alles besteuern sollte, aber immer möglichst mit moderaten Sätzen.
Ökonom Marius Brühler, der sagt es klar, es geht um eine Balance, die man finden muss bei der Ausgestaltung der Steuern. Und damit verbunden ist bei der Erbschaftssteuer dann auch die Frage, wie verhindert man, dass die Substanz eines KMU zu stark belastet wird beim Vererben der Firma?
Klar ist eine zentrale Frage und wie diffizil gerade diese Frage ist, das weiß natürlich auch Marius Brühler.
Es ist schon so, jedes Mal, wenn man über Erbschaftssteuern spricht, werden diese Familienunternehmen zum Thema. Und das ist eine heikle Frage, weil einerseits will man natürlich die Familienunternehmen sein lassen. Andererseits ist es auch, wenn ich ein Unternehmenserbe bin, durchaus legitim, dass ich vielleicht einen Anteil davon, von meinem Glück auch an die Allgemeinheit abgebe, wenn es andere Erben auch tun müssen. Und hier eine Balance zu finden, ist in der Tat knifflig, aber ist nicht unmöglich.
Knifflig, aber nicht unmöglich. Ja, wie meint das Marius Brühlhardt? Also was macht man da mit dem Freibetrag zum Beispiel und mit der Höhe der Steuer?
Also die ideale Kombination lässt sich nicht wissenschaftlich oder abschließend festlegen. Aber ich würde mir jetzt mal erlauben zu sagen, eine Erbschaftssteuer von 10% für Nachlässe oder Nachlassbestandteile über 5 Millionen, das wäre mal so eine Größenordnung, die sicher nicht fiskalisches Verlustgeschäft wäre, die nur etwa 1% der Steuerzahlerinnen direkt betreffen würde und die daher wahrscheinlich bessere Chancen hätten als die Vorschläge, die wir bis jetzt besprochen haben.
Marius Brühlhardt von der Uni Lausanne über die kniffligen Details einer optimierten Erbschaftssteuer. Halten wir fest, Erbschaftssteuern gelten in der Ökonomie als vergleichsweise effizient und grundsätzlich sinnvoll. Bei der Mehrheit der Bevölkerung aber scheinen Erbschaftssteuern eher unbeliebt zu sein. Zumindest ist deren Einführung politisch schwierig. Obwohl es in der Öffentlichkeit auch immer wieder Kritik gibt gegenüber Reichen und Superreichen, besonders wenn die Leute das Vermögen erben, statt es selbst erwirtschaftet zu haben. Susanne Schmugge, wie sieht das Autohändlerin und Firmenerbin Karin Stüber von der Mehrbag?
Nun, Karin Stüber hat das Unternehmen geerbt, in dritter Generation führt sie es und sie ist also nicht prinzipiell gegen Erbschaftssteuern, das hat sie ja schon zu Beginn eigentlich ziemlich klar gemacht. Einfach dieser 50% Steuersatz, den eben jetzt die aktuelle User-Initiative erfordert, den findet sie also absolut überrissen. Naja, und was dieses Ungerechte von Erbschaftssteuern angeht, das sozusagen Unverdiente, das einem einfach in den Schoß falle, ja, also das sieht sie schon nicht so. Auch wenn sie als Erbin ja ein prosperierendes Unternehmen übernommen hat, vom Vater und vom Großvater.
Die letzten 15 Jahre, bevor mein Großvater gestorben ist, hat ja mein Vater die Firma geleitet und nicht mehr mein Großvater. Das heisst, er hat eine wichtige Rolle gespielt für den Erfolg und auch die Wertvermehrung von dem Vermögen. Und in meinem Fall ist es jetzt ja auch so. Ich setze mich dafür ein, dass dann das Erbe quasi möglichst hoch ist. Und von dort her ist es schon nicht so, dass man da einfach nichts dazu da hat, oder?
Erbin eines Unternehmens zu sein als Verpflichtung sozusagen.
Ja, genau. Also Erben, Bürde und Würde, das hört man ja oft von Leuten, die Vermögen geerbt haben, dass sie sich auch ein bisschen verpflichtet fühlen. Das ist durchaus auch bei Karin Stüber so. Verpflichtung zum ersten Mal im Sinne von Verantwortung, also dass sie das Unternehmen nicht, ich sag's mal so, in den Sand setzt, dieses Unternehmen, das sie geerbt hat, und dann auch noch so dieses Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft, also Karin Stüber zum Beispiel, die engagiert sich philanthropisch, bei ihr ist es vor allem die klassische Musik, die sie fördert, also konkret die Tonhalle in Zürich und die Zürcher Singakademie, also solche Sachen.
Mäzenatentum, genau. Philanthropie, das sieht und hört man ja oft bei Vermögenden, respektive bei reichen Erben. Die Idee dahinter ist, der Gesellschaft, der wollen wir auch etwas zurückgeben von diesem Reichtum.
Das sagen viele, oder? Dass sie etwas zurückgeben wollen und dass sich auch in dem Sinne verpflichtet fühlen. Aber apropos Erbe als Verpflichtung. Also bei Karin Stüber kommt schon noch etwas Drittes dazu, wie mir scheint. Verpflichtung in diesem Sinn, dass sie, wie soll ich sagen, als Unternehmenserbin eben viel weniger frei ist, als man eigentlich meinen könnte. Weil um in die Firma überhaupt einzusteigen, da hat sie nämlich eine eigene Karriere aufgegeben als Professorin für alte Sprachen. Das war vor rund 10 Jahren.
Ja, es ist sicher die schwierigste Entscheidung gewesen, die ich in meinem Leben je getroffen habe. Das ist schon so.
Dass sie erst so spät in die Familienfirma eingestiegen ist, das habe sie ein Stück weit auch ihrem Vater zu verdanken. Der wollte seinen Töchtern nämlich ersparen, was er selbst erlebt hatte.
Ich bin eigentlich ihm sehr dankbar, dass er uns da nie gepusht hat. Das ist, hat mit seinem eigenen Werdegang zu tun, weil er hat studiert und er wäre eigentlich gerne noch an der Uni geblieben. Also auch halt in der Forschung, und das ist aber dann wirklich für jetzt in dieser Zeit für ihn nicht zur Diskussion gestanden. Und das ist auch erwartet worden, du kommst in die Firma, oder? Ja, und er hat dann immer gefunden, wir sollen doch das studieren, was uns wirklich interessiert.
Das hat dann Karin Stüber gemacht, aber als dann Vater Stüber auf die 80 zuging und die Leitung des Unternehmens langsam abgeben wollte, da ging's dann halt um die Frage, ob das Unternehmen in der Familie bleibt. Naja, und da hat Karin Stüber sich dann schweren Herzens von der Uni und den alten Sprachen verabschiedet. Sie hat dann noch eine Management-Ausbildung gemacht, um eben die Leitung der Firma übernehmen zu können.
So viel zur persönlichen Seite des Erbens hier im Fall der reichen Firmenerbin Karin Stüber. Susanne Schmugge, vielen Dank für diesen Einblick ins Thema Erbschaftsbesteuerung, was die für die Allgemeinheit bedeutet, aber auch für die Erben eines Familienunternehmens. Das war's für diesmal im Trend. Uns gibt's wieder nächste Woche. Danke für Ihr Interesse.
Trend. Wirtschaft im Fokus.
SRF Verkehrsinfo von 8.28 Uhr. Vorsicht im Aargau. Auf der A1 Richtung Zürich zwischen Oftringen und Aarau West. Hier besteht Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. Und ebenfalls Vorsicht auf der A1 Richtung Bern zwischen Meggenwil und Lenzburg. Hier besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Dann weiter in der Region Winterthur auf der A1 Richtung St. Gallen. Zwischen Winterthur Ost und Attikon stockender Verkehr wegen eines Unfalls auf dem rechten Fahrstreifen. Und schließlich noch die Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden ab Wassen. 1 Kilometer Stau und bis zu 15 Minuten Wartezeit. Eine gute Fahrt wünsche ich Ihnen.
Eins am Morgen mit der Elena Bernasconi.
Gut. Es hat also Stau auf der Nord-Süd-Achse, wenn ihr Richtung Süd unterwegs seid. Apropos, ein Blick ins Tessin mit unserem Davide Gagliardi, der von dort berichtet, in ein paar Minuten hier.
I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money. Gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it, to do it. To
got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. And this time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it. I know that I really can do it. I got my mind set.
You know I really, really love you so. to rise. Then I'll be up and on the road. The freedom and the feeling. We're coming to a clearing. The forest disappearing. Our cares fade into the night. We let them go as we drive. Find ourselves as we get lost. Baby, enjoy the ride. We don't have a lot of money, but our pockets are full of time. So let's make it count, living the now. Baby, let's just enjoy the ride. Enjoy the ride. Turn the music up loud. We wind the windows down. You put your hand out and grab all of the wind. We share pieces of ourselves with friends in every town. Collecting memories like shells, talking late into the night. Hold on to them as we drive. Yeah, everything that I need I got. If you're here by my side, let's find ourselves. As we get lost, baby, enjoy the ride. We don't have a lot of money, but our pockets are full of time. So let's make it count, living the now. Baby, let's just enjoy the ride. Let's enjoy. As we get lost, baby, enjoy the ride. We don't have a lot of money, but our pockets are full of time. So let's make it count, living the now. Baby, let's just enjoy the ride. Enjoy.
Guten Morgen und vor allem einen guten Morgen Richtung Tessin.
SRF 1, Ils Alters.
Die anderen.
Les autres.
Die altri.
Wir schauen immer wieder in eine andere Sprachregion von der Schweiz. Und heute Morgen heisst es eben Guten Morgen ins Tessin zu meinem Kollegen Davide Gagliardi. Er arbeitet bei RSI und er berichtet immer wieder darüber, was bei Ihnen im Tessin geht für uns. Gibt es Reden, gibt dort ein Ehepaar aus dem südlichsten Teil vom Tessin, am Sotto Generi. Die haben ein kleines, wie soll man sagen, Gewerbwunder vollbracht. Also Stichwort Dorfladen, Tante Emma-Lädeli, wo wieder aufblühen, dank Ihnen. Was ist das genau für ein Konzept, wo man da Erfolg damit hat, Davide?
Also vor dem Konzept möchte ich sagen, hier in diesen Läden trifft man wirklich alles, was man braucht, von Lebensmitteln bis zu anderen vielleicht Kleinigkeiten, aber du gehst dorthin und denkst, das bräuchte ich und dann findest du es. Und eben zurück zum Konzept. Das Konzept ist sehr simpel, aber was mich eigentlich überrascht hat, es funktioniert. Also das zeigt mir auch, es gibt einen Wechsel in den Gewohnheiten der Menschen sozusagen. Ein junges Ehepaar hatte schon vor 10 Jahren beschlossen, einen kleinen Dorfladen im Luganeser Quartier Loreto zu eröffnen. Und es lief ganz gut. Aber dann Gianni und Roberta Buzzoni, das ist der Name von ihnen, ihnen wurde es ein bisschen zu eng in diesem Laden, in diese Bottega. Sie verkauften das Geschäft und investierten ihr Geld im Corona-Jahr, eigentlich 2020, in ein Ladenlokal in Breno, also oben in Alto Malcantone, außerhalb der städtischen Realität. Und 3 Jahre später weiteten sie ihre Geschäftstätigkeit in eine andere Gemeinde, immer noch in Luganese. Und schon ein Jahr später folgte der nächste Schritt, also im malerischen Miglielia, im Malcantone, kam ein neues Einzelhandelsgeschäft hinzu. so dass Sie vor der Gemeinde und dem Interregionale per lo Sviluppo, einem Unterstützungsverein für die Wertschöpfungsproduktion im Raum Lugano, so eine finanzielle Hilfe erhielten. Das zeigt auch Interesse sozusagen der Politik, der Institutionen. Und vor wenigen Monaten in Sorrengo, auch in der Nähe vom großen Lugano City, kam der vierte Tante-Emma-Laden.
Wahnsinn, wenn man das so hört, also nicht schlecht. Wie sieht es denn für die Geschäftsleute konkret und finanziell aus?
Bis jetzt läuft immer noch alles gut. Es ist aber auch nicht einfach, weil das ist schon eine harte Arbeit, die dahinter steckt. Arbeit, die Sie aber sehr gerne und natürlich auch nicht alleine machen, dieses Paar. Sie haben 11 Angestellte für diese 4 Botteghe und alle investieren Leib und Seele, wie der Chef zu sagen natürlich immer betont. Roberta Buzzoni ist gelernte, selber Konditorin, und da die Ladeninhaber in Sorrengo endlich auch eine Backstube gefunden haben, kann diese Frau täglich Selbstgebackenes anbieten. Das ist auch schön, es in diesen Läden zu finden. Und das Gewicht wird auch auf regionale und nachhaltige Produkte gelegt, zu einem leicht höheren Preis als in den Großhandelsunternehmen. Doch aber, habe ich gelesen in verschiedenen Interviewen und Reportagen über diese Läden, die Kunden sind zufrieden und auch bereit, ein bisschen mehr auszugeben. Das ist auch ein Zeichen der wechselnden Gewohnheiten, denke ich.
Jetzt auch wieder so Dorfleben hat ganz sicher auch eine wichtige soziale Komponenten. Also, sie scheint es ohne Trend, dass immer mehr Leute den menschlichen Kontakt wieder mehr wollen.
Ja, das ist tatsächlich so. Für viele Kunden ist der Dorfladen mehr als ein simples Geschäft. Hier trifft man andere Menschen, mit denen man sich austauschen und auch ein bisschen lachen kann. Das tut immer gut. Das sind diese kleinen Dinge, die durch die Auslagerung der Geschäfte in Industriequartiere im Laufe der letzten Jahrzehnten verloren gegangen sind. Diese Tante-Emma-Laden, diese neuen Laden, bringen etwas Leben in die sonst eher ausgestorbenen Dorfkernen zurück und sind für viele Ältere und Alleinstehende, aber auch für jüngere Menschen, muss ich sagen, oder Familien, ein wichtiger Begegnungsort geworden. Und hier kennt man sich noch persönlich mit den Verkaufspersonal und so, und hat Zeit für einen kleinen Schwatz oder eben ein Lächeln. Das ist Balsam für die Seele.
Ist jetzt die Familie Buzzoni Ausnahme oder gibt's noch andere so Projekte im Tessin?
Es gibt verschiedene Unterstützungsvereine zur Förderung von solchen kleinen Unternehmen. Es gibt auch in anderen Tessiner Regionen. Zwischen 2011 und 2023 wurden zum Beispiel im Raum Bellinzona und Täler 15 ähnliche Projekte gefördert. Im Mendrisiotto, also im südlichsten Teil, waren es sogar 17. In Luganese 9. Im Raum Locarno konnten in den letzten 10 Jahren 5 Dorf- oder Quartierläden eröffnet oder, wie im Fall von Locarno Monti ganz oben, wieder eröffnet werden. Besagter Laden musste Ende Sommer, dieser in Locarno Monti, im Sommer 2023 aus finanziellen Gründen die Türen schließen, und dank des gemeinsamen Einsatzes der Ladeninhaberinnen, des Quartiervereins und der Bevölkerung konnte der Ladenraum ein Jahr später, also letztes Jahr, unter Führung der Stiftung Il Gabbiano wieder aufgenommen werden. Diese Stiftung unterstützt Familien und Minderjährige, die in Schwierigkeiten geraten sind. Das ist auch ein Zeichen, dass der Trend in eine gute Richtung geht, denke ich.
Der Davide Gagliardi, der dich gehört hat, vielen Dank.
Grazie, arrivederci. Schönen Tag
noch. SRF 1.
Die anderen.
Gli altri. Les autres. Ils autres. Voce da vetro trasparente, con dialetto colorato, voce da vetro pellucci, che tintina in dalla tasca. Aspetta la ricreazione, e cor fuori da scuola, e arriva giù per prima, in dal cortile sotto gli alberi, ritrova la nostra tana, quella che fai gioier, e da una ripulita di fuori che ti urla dentro, voce da vetro trasparente, con dialetto colorato, voce da vetro bellucci, che tintina in dalla tasca.
Joanin, che il beve sempre al prim, e riesmia ben a scuola, e il sarifà coi bocetta e mal. Girava col didon la distanza tra i boccette e la tana, e salta scià e là a gran velocità sulla tastiera dal telefono inquinita senza terra sotto i giugi.
Drawn red from my hands, from my hands.
Twist in my sobriety im 8 Minuten vor der 9.
SRF Meteo. Präsentiert von Barista. Der Profimischung von Caffè Gicodoro für den Hausgebrauch. Gicodoro.ch.
Also wenn ihr ein Beispiel braucht für strahlendes Wetter, dann müsst ihr einfach das Fenster auf tun heute. Irgendwo in der Schweiz. Und dann habt ihr es. Es wäre auch nochmal, Roman Brogli, ein fantastischer Tag für in den Bergen.
Ja, auch dort einfach sonnig und mit sehr guter Fernsicht. Also wenn man nochmal in den Schnee will, dann könnte man das heute gut machen. Die Frage ist halt, wie gut der Schnee dann noch bleibt, weil wir haben auch auf 2000 Meter so Höchstwert um 8 Grad. Also es wird dann wahrscheinlich mit der Zeit eine recht sulzige Sache, die es da hat. Aber generell eben zum Rausgehen heute super Wetter. Weiter unten im Flachland, da wird es warm am Nachmittag. Da kann man sogar in den Sommerkleidern dann rausgehen. Wir haben Höchstwert zwischen 19 und 23 Grad. Und die Sonne scheint heute lang uneingeschränkt. Es langt an vielen Orten sogar schon für die maximalen 13 Sonnenstunden, die man heute einheimsen kann. Ein bisschen reduziert dürfte das über den Bergen werden. Dort bildet sich sogar Quellwolken dann im Verlauf des Tages. Und in der Ostschweiz, gerade so knapp, wenn die Sonne untergeht, dort ziehen dann Wolkenfelder auf.
Und wie sieht es dann morgen aus? Kann man da auch noch mal draussen beiknicken?
Ja, man kann. Man braucht aber vielleicht ein bisschen dickere Kleider. Es ist morgen nochmal ein sonniger Tag, aber es streift uns eben heute am Abend eine Kaltfront und die bringt dann eben die deutlich kühlere Luft. Darum sind die Höchstwerte morgen nur noch so bei 13 Grad. Und was den Komfort dann auch noch ein bisschen einschränkt, ist eine recht zügige Beise, die noch bläst. Aber sonst gibt es wieder viel Sonnenschein. Einschränkungen gibt es morgen zudem zwei. Das eine betrifft die Alpen, zentrale und östliche Alpen, dort hat es am Morgen noch Wolkenreste, die dann weggehen. Und im Südtessin, dort ziehen dann im Verlauf vom Nachmittag Wolken auf.
Also ich hoffe, ihr könnt den Sonnentag heute geniessen und morgen den Sonnentag mit Jäckli.
SRF Meteo. Präsentiert von Barista. Der Profimischung von Caffè Gicodoro. Für den Hausgebrauch. Gicodoro.ch.
Suche nach dem Sinn. Und dann kommst du in Schleudern und nicht.
nichts geht mehr, aber dann wird dir wieder klar. Von Norden bis Süden, von Ost bis nach West, hast du was dabei, das dich nie hängen lässt. Auch wenn sich das Chaos wie wild um dich dreht, dein Herz ist dein Kompass und zeigt dir den Weg. Er ist immer da, in jedem Moment, auf diesem Trip, den man das Leben nennt. Und wenn du mal durchdrehst, nicht weißt, wohin es geht, dein Herz ist dein Kompass und zeig dir den Weg. Zeig dir den Weg.
Die SRF 1 Talksendung persönlich kommt diesen Sonntagmorgen aus Bremgarten. Es erwarten euch zwei spannende Lebensgeschichten. Die Verena Steiner war Biochemikerin, hat in der Pharmawelt geforscht und sich später auf Lernstrategien spezialisiert. Lehren mit Lust hat sich die Sachbuchautorin auf die Fahne geschrieben. Ihr jüngster Fokus, wie man es alleine als Chance nutzen kann. Der Job als Banker hat Markus Eichenberger seinerzeit an den Nagel gehängt. Alles hat er hinter sich gelassen, um seinen eigenen Weg zu gehen. Rund um den Globus hat er gelebt und unzählige Länder bereist. Seine Leidenschaft für Fotografie und Film hat er längstens zum Beruf gemacht. Sein Arbeiten ist mehrfach ausgezeichnet. Der Markus Eichenberger und Verena Steiner sind zu Gast bei mir, Dani Vorler. Persönlich kommt der Sonntag am 10 Uhr aus dem Kauertheater Bremgarten. Die Plätze im Publikum sind vergeben. Ihr seid aber live mit dabei, hier auf SRF 1.
SRF Verkehrsinfo.
Von 8.59 Uhr Entwarnung im Aargau auf der A1 Richtung Zürich. Zwischen Oftringen und Aarau West besteht keine Gefahr mehr durch Personen auf der Fahrbahn und auf der A1 Richtung Bern. Zwischen Meggenwil und Lenzburg hier besteht ebenfalls keine Gefahr mehr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Dann in der Region Winterthur auf der A1 Richtung St. Gallen. Zwischen Oberwinterthur und Attikon Stau wegen eines Unfalls auf dem rechten Fahrstreifen. Und schließlich auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. Ab Wassen 2 Kilometer Stau und bis zu einer halben Stunde Wartezeit. Eine gute Fahrt wünsche ich.
Die Nachrichten von SRF um 9 mit Corinna Heinzmann. Ein Teil der neuen Zölle der US-Regierung ist in Kraft getreten. Derweil machen US-Firmen an den Börsen Milliardenverluste. Und Pandemierisiko. Die Bekämpfung des Mpox-Virus müsse weltweit mehr Priorität erhalten, fordern Forschende. Das Wetter, heute sonnig und am Nachmittag warm. -5,5%. So hat für den Dow Jones Index in New York die Börsenwoche geendet. Hintergrund ist die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Solch hohe Verluste gab es für die wichtigsten börsenkotierten US-Unternehmen zuletzt zu Beginn der Corona-Pandemie. Dominik Brandt.
Über die ganze Woche gesehen verlor der Dow Jones rund 8%. Zuerst ging es am Donnerstag nach der Ankündigung Trumps bergab, auf nahezu alle importierten Güter Zölle zu erheben. Am Freitag reagierte die Börse dann noch stärker, unter anderem wegen Gegenmaßnahmen Chinas. Das Land verhängte seinerseits Zölle auf US-Produkte. Besonders unter Druck waren die Aktien der großen US-Chip-Hersteller und Technologiefirmen. Apple zum Beispiel verlor innerhalb zweier Tage mehr als 500 Milliarden Dollar an Börsenwert. Präsident Trump äußerte sich mit kurzen Nachrichten auf seiner Social-Media-Plattform. Große Unternehmen machten sich keine Sorgen über die Zölle, denn, so Trump, «they know they are here to stay», also sie wüssten, sie seien hier, um zu bleiben. Und in einer weiteren Nachricht schrieb Trump, nur die Schwachen würden scheitern.
Ein Teil der Zölle, die US-Präsident Donald Trump am vergangenen Mittwoch angekündigt hatte, sind nun in Kraft. Es handelt sich dabei um die pauschalen Zölle in Höhe von 10% auf Waren aus fast allen Ländern. Die abgestuften Zölle, welche für Länder gelten, mit denen die USA aus Sicht der US-Regierung ein besonders hohes Handelsdefizit haben, treten am 9. April in Kraft. Dann sollen auch die Zölle von mehr als 30% für Waren aus der Schweiz gelten. Noch gibt es Ausnahmen, beispielsweise für Arzneimittel.